Der erste Frauen-Bundesliga-Kickbase-Podcast der Geschichte, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und heute erwarten euch Fragen, Quizzes, Ausblicke, Rückblicke und natürlich ein Laie, der bin ich, und eine Kickbase-Expertin. Aileen, viel Spaß beim Podcast. Spieltagssieger Besieger. Der Kickbase-Podcast. Hi Aileen, grüß dich.
Servus Janni.
Wie geht's?
Sehr gut, sehr gut.
Und wie dir? Hast du, wir müssen, ja, mir geht's auch gut, danke, wir müssen uns jetzt in die Lage des Hörers auch ein bisschen versetzen. Wir nehmen für alle Hörer am 21.12. auf und die Folge ist ja erst am 25.12. ausgestrahlt. Wie geht's dir denn am 25.12.? Weißt du das schon?
Am 25.12. werde ich wahrscheinlich ein bisschen kugelrunder irgendwo auf einer Couch liegen und mich vom Essen erholen. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich werde auch, also zum jetzigen Zeitpunkt, wir haben 11.21 Uhr, da werde ich unnötigerweise mir schon ein fettes Frühstücksbuffet reingehauen haben. Und ich werde wahrscheinlich auch wirklich auf der Couch liegen und mich mit Atmen beschäftigen.
Ja, so könnte es aussehen, auch bei mir, ja.
Ja, schön. Ich werde mich ungefähr so viel bewegen, wie ich Aufwand für die Frauen-Bundesliga aufgewendet habe, weil der war sehr gering bei mir. Ich habe keine Liga gespielt. Also erstmal, Leute fragen jetzt, warum ist Janni überhaupt in den Podcast drin? Leute, ich bin eher in der Moderatorrolle heute und Aileen ist unsere Expertin, die auch wirklich was auf dem Kasten hat. Das kann ich sagen, Aileen, das brauchst du selbst nicht von dir behaupten. Aber ich glaube, nach jetzt 3-4 Monaten mit dir zusammenzuarbeiten, ist das schon, also ich glaube, ich bin mir sicher, es gibt keine Person, die ich kenne, die sich besser mit der Frauen-Bundesliga auskennt, als du es tust. Vor allem in Kombination mit Kickbase.
Das ist natürlich jetzt schon wieder große Worte, die du da von dir gibst. Dem muss ich natürlich erstmal gerecht werden. Ich würde mich da ein bisschen zurücknehmen eher, aber...
Boah, macht euch ein bisschen Druck
aufbauen. Da bin ich ein bisschen bescheiden. Ja, genau, du baust gerade ziemlich Druck auf.
Ja, nee, aber das Problem ist, Aileen, wenn du heute nicht lieferst, wird es ein Kack-Podcast, weil im Grunde habe ich sehr, sehr wenig sagen kann. Also ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe mir sehr, sehr wenig Zeit genommen. Es war vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich habe natürlich jede Woche meine Championship-Elf aufgestellt. Aber ich habe in keiner Liga gezockt und die einzigen Kontaktpunkte, die ich mit der Frauen-Bundesliga hatte, waren Eröffnungsspiel, Freiburg gegen Bayern, Media Day mit den Frauen und natürlich halt mein Championship 11 und ab und zu halt Gespräche mit Titi, dir und die Vlogs, die ihr produziert habt. That's it.
Ja, schauen wir mal, was wird, ne?
Schauen wir, was wird. Und wir haben uns überlegt, um reinzukommen und auch mal den Hörern, weil ich bin mir relativ sicher, dass natürlich werden auch viele Manager zuhören, die Frauen-Bundesliga zocken, aber ich glaube primär werden Manager zuhören, die wahrscheinlich Erste Liga zocken, Zweite Liga zocken und eventuell auch nur, wie ich, Championship ableihen. Und deswegen haben wir uns heute überlegt, wir starten vielleicht mal mit einem Quiz, was du, Aileen, vorbereitet hast. Ich kenne weder die Fragen und wahrscheinlich kenne ich auch nicht die Antworten, aber wir starten mit einem Quiz, um einfach mal zu schauen, könnt ihr daheim auch gerne mal selbst testen. Wie viel weiß ich eigentlich über die Frauen-Bundesliga? Und ich weiß gar nicht, wie viele Kickbase-Fragen dabei sind. Aber Aileen, wenn du bereit dafür bist, dann schlüpfst du doch gerne mal die Moderatorinnenrolle und klatsch mir die Fragen an den Kopf.
Sehr gerne. Ich bin sowas von bereit. Und außer eine Frage sind, glaube ich, auch alle mit Kickbase-Bezug.
Ah, das ist gut, weil
ja,
also, ohne Kickbase-Bezug wäre ich, glaube ich, noch ahnungsloser.
Ja, die ohne Kickbase-Bezug wird auch die letzte sein. Dann schauen wir mal, was da bei dir rauskommt. Aber ich habe mir gedacht, zum Einstieg starten wir mal ein bisschen leichter. Und ich habe eigentlich ein gutes Gefühl, dass du das wissen könntest. Und
ich darf noch, ich habe noch, ja. nur so zu meinem Verhalten jetzt, darf ich in die App schauen oder soll ich komplett...
Nein, okay, also schummeln.
Ja, okay, gut. Handy ist weg.
Ja, gut, sehr gut. Also, bist du bereit für die erste Frage?
Ich bin bereit für die erste Frage.
Sehr gut. Dann geht's los. Wer ist denn die Spielerin mit dem höchsten Marktwert derzeit bei den Frauen?
Georgia Stanway.
Das ist korrekt. Cool. Schau mal, einen Punkt für dich. Tatsächlich Georgia Stanway mit fast 38 Millionen im Moment.
Wer ist denn die zweiteuerste? Weißt du das auswendig?
Ja, kommt weiß die Frage ich. Als nächstes? Ich weiß es. Nee, ich weiß es, aber vielleicht weißt du es ja auch. Gib mal ein Guess ab.
Also Pop wahrscheinlich dann.
Richtig.
Boah,
das läuft doch schon richtig gut.
Leute denken jetzt, ich würde spicken, aber nee, soll ich drei auch noch versuchen?
Ja, gerne. zwischen Pop und der dritten ist es auch richtig knapp.
Oh, wer ist denn noch so teuer? Also, wer ist der? Pajor vielleicht?
Nee. Einen hast du.
Dann hört es auch schon auf mit den Leuten, die ich kenne.
Also, soll ich dir einen Tipp geben? Ist eine Bayern-Spielerin.
Die, boah, die hat getroffen in Freiburg. Die Verteidigerin, Naschenmeng.
Nee, aber die ist auch nur knapp dahinter. Auf Platz 3 ist tatsächlich Lea Schüller, die Stürmerin von Bayern.
Ah, okay. Aber die singt jetzt bestimmt, die ist doch verletzt gerade, ne?
Ja, die ist auch zwischendurch jetzt schon mal verletzt gewesen. Deswegen muss ich ehrlich sein, war ich da auch ein bisschen überrascht, dass sie doch noch auf Platz 3 ist mit 32 Millionen und ein paar zerquetschten. Genau, und Poppy hat 33 Millionen und ein bisschen.
Naja, also
so sieht's aus.
Ich habe es schlimmer erwartet, aber es war erst die erste Frage.
Ja, nee, das hast du schon ganz gut gemeistert. Aber wie gesagt, da war ich mir auch relativ sicher, dass du das weißt.
Danke. Erstmal Selbstbewusstsein geben, ne?
Ja, erstmal dich in Sicherheit wiegen. Bist du bereit für die zweite Frage?
Ja, ja.
Da wird es jetzt schon echt ein bisschen tougher.
Oh Gott.
Aber wir probieren es mal. Also, von den 12 Teams in der Frauen-Bundesliga haben bereits schon 5 Teams mindestens an einem Spieltag die 2000-Punkte-Marke geknappt. Aber welcher der folgenden Teams, also 2 Stück, haben das noch nicht geschafft? Ich lese dir jetzt 5 vor. Mhm. Davon haben 2 noch nicht die 2000-Punkte-Marke mindestens einmal geknackt, okay?
Ja.
Also, wir haben die SGS Essen, Werder Bremen, FC Bayern, Bayer Leverkusen oder Eintracht Frankfurt. 3 davon haben schon mal die 2000-Punkte-Marke geknackt, 2 nicht. Boah. Welche 2 nicht?
Also, ich sage ja immer, wo ich mir sicher bin, dass sie es schon gemacht haben.
Mhm.
Bayern bin ich mir sicher, dass die das schon gemacht haben. Die haben ja safe mal hoch gewonnen irgendwo. Dann, was hast du gesagt? SGS Essen, ne? Hast du gesagt?
Ja, Werder Bremen.
Ich erinnere mich, SGS Essen war einmal in der Championship, waren die krass gut alle, weil die auch hart, ich weiß nicht, gegen wen die gespielt haben, die haben irgendwann mal 4, 5, 6, 0 gewonnen. Keine Ahnung, aber ich erinnere mich, wir hatten mal einen MVP da und auch eine hohe Championship-Zahl meiner Leute, die ich aufgestellt habe. Okay, was waren die anderen 3?
Ja, dann haben wir noch Werder Bremen, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt.
Boah, ich glaube, Bayer Leverkusen, die haben im ersten Spiel das so heftig, dass sie so heftig überrascht haben. Ich glaube, die haben am Anfang, auch relativ früh in der Saison, haben die mal richtig einen rausgehauen, wo auch Top 11. Also Leverkusen nicht ausschließen. Wen haben wir noch? Eintracht Frankfurt?
Und Werder Bremen.
Ja, dann die beiden.
Die beiden?
Ja.
Okay. Also, Eintracht Frankfurt ist richtig, die haben die 2000-Punkte-Marke noch nicht geknackt. Wie du richtig gesagt hast, die SGS Essen, die haben einmal ordentlich abgeliefert, auch mit einer MVP-Spielerin, die alleine schon 435 Punkte, glaube ich, hatte. Bayer Leverkusen hat die 2000-Punkte-Marke auch schon geknackt. Und jetzt kommt's, Überraschung, wer sie noch nicht geknackt hat, ist der FC Bayern.
Ach, was für
Fun. Also, FC Bayern und Eintracht Frankfurt haben beide noch nicht die 2000-Punkte-Marke erreicht an einem Spieltag.
Okay,
muss nämlich auch dazu sagen, Bayern hat jetzt noch gar nicht so hoch irgendwie gewonnen. Also die
da täuscht wahrscheinlich der Name auch einfach bei mir.
Ja, also die gewinnen zwar durchgängig, aber jetzt noch nicht mit so krass vielen Punkten. Die waren schon auch mal knapp dran, irgendwie 1900 irgendwas, aber haben es noch nicht über die 2000 geschafft.
Okay, heftig. Bin mal gespannt, wie viele Leute da draußen das also richtig eingeschätzt haben. Hättest du es denn gewusst?
Nee, hätte ich tatsächlich aus dem Bauch raus auch nicht gewusst.
Hättest du auch gedacht, die Bayern?
Ja, safe.
Okay. Ja. Wild. Also Werder Bremen war falsch, richtig?
Also Werder Bremen hat die auch schon geknackt. Die haben ja auch schon einmal 5 Punkte.
Ja, genau, also meine Antwort. Ja,
genau,
okay.
Genau.
Also Frankfurt und Bayern wäre es richtig gewesen.
Ja.
Perfekt. Okay, danke.
Genau, kommen wir zur dritten Frage. Aus der aktuellen unteren Tabellenhälfte holte bisher ein Team den Spieltagssieg, basierend auf den Kickbase-Punkten natürlich. Welches Team war das?
Boah, jetzt müssen wir natürlich wissen, wer unter der Tabelle steht.
Ja, das kann ich dir sagen.
Ah,
also
okay, danke.
In der unteren Tabellenhälfte haben wir... Oh, warte, sorry, da ist mein Dokument gerade weg. So, in der unteren Tabellenhälfte haben wir Werder Bremen, SC Freiburg, FC Köln, RB Leipzig, FC Nürnberg und MSV Duisburg.
Ja, okay, aber dann ist ja, also dann Werder Bremen, weil die haben ja schon über 2000 Punkte gemacht.
Das ist falsch.
Oh.
Es ist tatsächlich der erste FC Köln.
Aha.
Und zwar war das der Am sechsten Spieltag haben die 3-1 gegen Nürnberg gewonnen und da 1700 Punkte gemacht und alle anderen waren aber schlechter. Und an dem Spieltag, richtig, wo du sagst, wo Werder Bremen auch die 2000-Punkte-Marke geknackt hat, haben aber auch, ich glaube, es war Wolfsburg auf jeden Fall und noch ein anderes Team, die auch die 2000-Punkte-Marke geknackt haben. Deswegen hat es für Werder Bremen dann nicht für den Spieltagssieg gereicht. Aber,
eine Fangfrage gewesen.
Ja, das richtig. Stark. Der erste FC Köln hat es schon mal geschafft.
Gut recherchiert.
Jawohl. So, bereit für die nächste Frage?
Ready.
Gegen Bayern tun sich die Gegner besonders schwer, Punkte zu sammeln. Viermal hieß der Gegner des Teams mit den wenigsten Spieltagspunkte FC Bayern. Aber welche zwei Teams folgen nach dem Bayern und sind gut darin, das Kickbase-Punkte-Sammeln zu vermiesen? Soll ich dir Antwortmöglichkeiten geben?
Boah, kannst du, ja, bitte?
Bayer Leverkusen? Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg oder die TSG Hoffenheim?
Mein erster Gedanke ist TSG Hoffenheim, weil ich mich erinnere, dass da krasse Rohpunkte auch drin sind teilweise. Und ich weiß nicht, ob Barbara Dunst reicht für Frankfurt. Ich weiß nicht, ob die ihre Punkte krass über Ballaktionen macht, also über Pässe mit viel Ballbesitz. Ich gehe immer davon aus, wenig Ballbesitz, automatisch relativ wenig Kickbase-Punkte.
Mhm.
Ich gehe mit, du brauchst zwei Teams, ne?
Genau, ja.
Also ich gehe mit Hoffenheim und Frankfurt.
Frankfurt ist wieder richtig. Da liegst du richtig. Die haben einmal beim 1-0-Sieg gegen Bremen, da hat Bremen nur 337 Punkte gemacht, ist aber noch relativ viel. Und beim 4-0-Sieg über Freiburg hat Freiburg nur 110 Punkte machen können. Aber neben Eintracht Frankfurt ist es außerdem noch Werder Bremen. Die haben beim 5-0-Sieg gegen Leipzig, hat Leipzig minus 110 Punkte gemacht. Und beim 3-0-Sieg über Köln hat Köln minus 94 Punkte gemacht. Also Bremen ist auf jeden Fall gut darin, quasi dem Gegner nicht viele Kickbase-Punkte zu ermöglichen.
Ja, das ist aber auch nur, weil die Hausicke und die Lösen selbst zocken und keinen Bock haben, dass die Gegner gut punkten.
Das ist ein guter Guess, ja, könnte sein.
Ja, stark. Nee, wäre ich nicht drauf gekommen.
Jetzt kommen wir noch zu einer Frage, die du, glaube ich, auch wissen könntest. Die ist nicht allzu schwer. Welche Spielerin ist denn die konstanteste Punkterin und holte in den ersten 10 Spieltagen die meisten grünen Balken?
Also erster Gedanke, Georgia Stanway.
Mhm. Ja. Georgia Stanway. Lockst du ein?
Ich erinnere mich auch, Aline, du hast mir mal gesagt, die kannst du immer aufstellen, da machst du, die holt dir immer die 100 Punkte plus.
Ja, das hast du gut aufgepasst, genau. Die hat dann 8 von 10 Spieltagen einen grünen Balken geholt und ist damit auf Platz 1. Und dahinter, möchtest du die auch noch wissen?
Ich würde gerne raten.
Ja.
Sag mal, wie viele grüne Balken? Also Georgia Stanway hat 7. Hat 7.
Genau, Georgia Stanway hat 8 von 10 und die anderen, die jetzt danach kommen, haben 7.
Dann Dunst.
Dunst ist dabei, ja.
Und noch eine andere oder mehrere?
Es sind mehrere, aber...
Wie sieht's denn mit Melanie Müller aus? Die ist auch immer geil, ganz gut von Freiburg.
Nee, ist leider nicht dabei.
Dann... was ist mit... Der Gott, diese Isländerin von Bayern, die Verteidigerin.
Nee, die ist auch nicht dabei. Ich glaube, die hatte 6 grüne Balken.
Ja gut, dann weiß ich es nicht.
Naschenweng wäre noch dabei von Bayern.
Ah, ja, safe.
Die hat auch 7. Praschnika hat auch 7. Und
das ist mir aufgefallen, dass Praschnika, die ist Stürmerin, ne?
Ja, Mittelfeldsturm, ja.
Ah, weil ich dachte, die wäre halt so eine klassische Neunerin, weil sie Torschützenkönigin geworden ist letztes Jahr.
Nee.
Und ich war so erstaunt, dass sie so viele Rohpunkte auch sammelt.
Ja, nee, die ist nicht die richtig klassische Neunerin, nee.
Nee.
Sterner wäre auch noch dabei gewesen von der SGS Essen.
Ach, das ist verrückt.
Ja, und man muss dazu sagen, auf Platz 2 wäre eigentlich Eriksen, weil die hat nur 9 Spiele gemacht im Gegensatz zu den anderen. Die haben ja alle 10, hat aber trotzdem 7 grüne Balken. Also ist da quasi prozentual noch ein bisschen besser als die anderen.
Man merkt jetzt schon für alle, die sich gar nicht mit der Frauenbundesliga beschäftigen, dass die Bayern auch in der Frauenbundesliga die Rohpunkte schlechthin sind.
Ja, das auf jeden Fall. Da ist man immer gut dabei. Ja.
Wie viele Fragen gibt es denn noch?
Eine noch.
Geil.
Und jetzt kommt die nicht Kickbase-bezogene Frage. Bin ich mal gespannt.
Ich auch.
Also, einer Spielerin gelang es in dieser Saison bereits 2-mal, einen Ausgleich in der Nachspielzeit durch einen Distanzschuss aus 40 bzw. 45 Metern zu machen. Welche Spielerin war das? Oder ich gebe dir auch, es reicht mir auch, wenn du mir quasi den Verein nennen kannst, bei der die Spielerin spielt. Kleiner
Boah,
Fun
das muss,
Fact noch:
ja.
Einer der beiden Treffer stand auch zur Wahl zum Tor des Monats. In der Sportschau musste sich aber dem Florian Wirtz Solo-Dribbeltor geschlagen geben.
Okay. Also ich weiß es nicht aus dem Stegreif. Und eigentlich müsste man das doch, also das musste doch irgendwie auf Social Media auch mal
Ja.
viral gegangen sein, sowas, oder?
Ja, also so Sky Sports Woman und so, also die Kanäle haben das schon auch alle gepostet. Hätte man mal drüber stolpern können.
Okay. Also nee, ich weiß es nicht. Ich müsste raten.
Auch Verein nicht?
Nö,
Okay.
Verein, keine Ahnung. Also ich glaube, wenn sie Bayern, also Bayern, wenn sie Bayern gewesen wäre, hätte ich es mitbekommen wahrscheinlich. Vielleicht Leverkusen?
Nee.
Okay, ich sag mal Verein, dann rate ich Spielerin.
MSV Duisburg.
Ja, okay. Stimmt. Jetzt ist offenbart, Leute, ich kenne, also Mamutovic weiß ich, das ist die Keeperin.
Ja.
Ich kenne leider auf dem Stegreif jetzt keine weiteren Namen von Duisburg, deswegen, nee, sorry, kann ich nicht sagen.
Das war Antonia Halverkamps. Und das Witzige ist, also die haben halt bisher 2 Punkte geholt. Und beides Mal, weil die halt da in der 90-Plus-Minute irgendwie einen Ausgleich aus was weiß ich wie vielen Metern geschossen hat. Also das ist schon verrückt. Verrückte Geschichte.
Das ist verrückt. Und auf, also, ich finde es generell verrückt. Ich habe ja auch ein bisschen was dann auch wie Highlights mal gesehen oder auch mal Spiele dann live im Stadion erleben dürfen dieses Jahr. Und es ist auffällig, dass öfters aus der Distanz mal der Weg zum Tor gesucht wird. Also,
Ja.
oftmals ist, also klar, hoher Ball ist ein Mittel, was, glaube ich, jeder Verein oft spielt. Vielleicht am wenigsten die Bayern fast gefühlt. Aber so Distanzschüsse, also wahrscheinlich ja auch, weil die Keeperinnen vielleicht ein bisschen kleiner sind, werden öfters mal gesucht. Also das ist für mich einer der größten Unterschiede fast von Männern zu Frauen in der Bundesliga.
Ja, Lührsen hat ja auch mal so ein Tor aus dem Halbfeld irgendwie geschossen. Das ist schon so, dass, was mir auch aufgefallen ist, die Torhüterinnen auch oft zu weit vor dem Tor stehen. Also halt auch so Stellungsfehler vom Torwart. Und das nutzen die Spielerinnen dann gerne und gut aus.
Ja, verständlich. Mensch, schön, waren interessante Fragen.
Sehr schön, das freut mich.
Cool. Gut. Jetzt kann, glaube ich, auch jeder da draußen so ein bisschen einschätzen, ob er eher Eileen technisch sich auskennt oder ob er eher Jani technisch sich auskennt. Wie läuft es denn bei dir in der Championship? Weil ich bin mit der Championship-Performance, obwohl ich mich gar nicht so gut auskenne, bei mir relativ happy.
Ja, also mit der Championship muss ich sagen, ist in Ordnung, ist aber auch nur Luft nach oben.
Was bedeutet das platzierungstechnisch?
Ich bin auf Rang 929 im Moment. Und du?
1044, da sind wir nah beieinander.
Ja, da sind wir nah. Oh, das könnte ja noch so ein richtiges Duell zwischen
Das
uns
könnte echt
werden
ein
hier.
Duell werden. Aber das ist verrückt, weil, also, ich bin ja in der ersten und zweiten Liga, würde ich behaupten, dass ich mich relativ gut auskenne. Und in der Frauen-Bundesliga stelle ich ja tatsächlich nur nach entweder Sympathie oder wahrscheinlich primär Kickbase-Punkten Historie auf. Und ich sage ja auch immer, also in der Bundesliga, also, wenn, so meine beste Freundin zockt Bundesliga Championship. Und
Ja.
die stellt quasi so auf, wie ich in den Frauen aufstelle. So nach den Zahlen einfach, was mit Punkteschnitt und vielleicht so ein bisschen gegen wen geht's. Und genauso zocke ich Frauen Bundesliga Championship. Und es gibt Spieltage, wo sie auch in der Bundesliga besser punktet als ich. Und deswegen ist es mal interessant zu sehen, dass man selbst auch wirklich, dass man theoretisch auch so Kickbase zocken kann. So
Ja,
man muss sich
voll.
nicht extrem auskennen, vor allem in der Championship nicht, weil du siehst die Statistiken, du siehst, gegen wen es geht. Und das reicht theoretisch auch schon, um Leute aufzustellen. Also klar, ich tippe mal so die Top 100 oder Top 200 der Frauen in der Championship machen es wahrscheinlich auch anders, weil die sich ein bisschen besser auskennen. Aber so zu einem oberen Mittelfeldplatz reicht es meistens auch in allen Challenges, würde ich behaupten,
Ja.
mit dem Lesen der Zahlen in der App auch selbst.
Ja, voll. Also ja, manchmal habe ich auch das Gefühl, ich zerbreche mir halt zu sehr den Kopf über diese Championship-Aufstellung. Vor allen Dingen, was ich da natürlich auch immer viel mit einbeziehe, ist halt auch so Rotationsmöglichkeiten. Ne? Wenn ich weiß, oh shit, da könnte der und die so und so reinrotieren oder rausrotieren, dann mache ich mir da halt mehr Gedanken drüber. Und was man natürlich auch nie vergessen darf, im Vergleich jetzt zur Herren-Bundesliga, es gibt halt sehr, 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 sehr wenig Info. Also wenn sich eine Spielerin im Training bei den Frauen verletzt, ja, dann erfährst du das am Spieltag, weil sie dann auf einmal nicht im Kader ist. Also es ist nicht so, dass du dann irgendwo die Informationen herbekommst, ey, die ist angeschlagen, die ist verletzt. Nee, letztens gab es auch mal eine PK von SGS Essen. Da hatte dann der Trainer vorher gesagt, ja, es gibt ein paar Spielerinnen, die sind angeschlagen. Es gibt auch ein paar, da könntest du dann fürs Wochenende wieder reichen. Wo ich dann dachte, ja, danke für die Info.
Wo
Also
sind die
hatten wir jetzt,
Journalisten, die nachfragen?
ja, Wird Zeit, dass wir eine Akkreditierung bekommen hier.
Ja, aber es ist doch schon so, dass jeder Verein auch Vor- und Nachspiel-Pressekonferenz, also im Grunde genommen ist der Ablauf. Nein?
Nee.
Was?
Ja, es gibt Pressekonferenzen vor Champions League-Spielen. Und es gibt Pressekonferenzen vor großen Spielen. Zum Beispiel, wenn Bayern gegen Wolfsburg spielt, dann gibt es eine Pressekonferenz. Aber ansonsten vor normalen Bundesligaspielen gibt es keine Pressekonferenz. Da musst du hoffen dann auf den Vorbericht, der bei der auf der Website von der Mannschaft selber landet. Aber ansonsten gibt es keine offiziellen Pressekonferenzen.
Das ist ja verrückt. Wo informiert, also du zockst ja auch in der Managerliga, auf die kommen wir gleich zu sprechen. Aber wo informierst du dich denn dann vor einem Spieltag? Weil es gibt ja jetzt, also es gibt keinen Liga-Insider, es gibt keinen, es gibt quasi die Gesundheitsmeldungen in Kickbase, die sicherlich weiterhelfen teilweise. Aber ist ja sonst, also woher bekommst du Informationen, wenn du überhaupt welche bekommst?
Social Media. Also tatsächlich muss ich dann auch wirklich manchmal Trainingsbilder analysieren. Zum Beispiel letztens, wo Oberdorf auch wieder angeschlagen war, habe ich mir dann versucht, alle Wolfsburg-Trainingsbilder durchzugucken, um irgendwo zu gucken, ob die da vielleicht irgendwo auf dem Platz rumrennt, um ein bisschen Information oder sowas zu kriegen. Also es ist echt super, super schwierig. Und halt die Vorberichte der Teams auf ihren Webseiten, aber die kommen halt manchmal auch erst am Spieltag selber oder so. Das ist dann halt auch immer ein bisschen eng. Ja.
Boah, stelle ich mir hart vor, weil also ich kenne ja auch die Lage aus der ersten Liga, dass es oftmals so ist, dass wenn Spieler auf der PK als fraglich betitelt wurden, du dann Trainingsbilder checkst. Und ich kenne diese Hilflosigkeit. Und wenn du die hast du ja durchgängig, die hast du ja Woche für Woche in der Frauen-Bundesliga. Finde ich aber irgendwie auch geil. Also ich finde es gut, dass ich das nicht machen muss, weil ich finde das immer enorm psychischen Stress. Aber ich finde es an sich geil, dass sich Manager dann auch wirklich so reinfuchsen oder dass du dich dann in dem Fall auch so reinfuchst.
Ja, es ist auch nicht immer so leicht, was ich dann auch quasi für unser All Eyes on Championship Video, was ich da so erzähle. Letztens habe ich da auch wieder irgendwie gesagt, ja, stell die auf jeden Fall auf. Ja, und dann war die auf einmal krank. Ja, das kann ich vorher leider auch nicht wissen. Aber es ist nicht immer so leicht.
Ja, das glaube ich. Wie läuft es denn in deiner Managerliga? Ist es da denn leicht, die Konkurrenz von Leib zu halten?
Da war es lange leicht, ja. Da habe ich mit über 1000 Punkten zwischendurch geführt. Jetzt muss ich sagen, schmilzt mein Vorsprung so ein bisschen dahin. Ich werde auch langsam ein bisschen nervös. Ich musste jetzt auf jeden Fall in der Winterpause noch mal ein bisschen, ja, einen Gang zulegen und wieder meinen Vorsprung ausbauen.
Ja, willst du mal erzählen, also wie viele Manager seid ihr? Welche Spielerin hast du so? Gib mal so einen kleinen Einblick in die Liga. Ja,
also wir sind insgesamt zu siebt, haben auch die ein oder andere Bundesligaspielerin dabei.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein. Und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Genau, da ist die Jule Brandt, die bei uns mitspielt, und die Caro Simon.
Du kannst, ich will direkt Platzierung hören. Sag mal, lies mal Tabelle einfach vor, bitte.
Okay, also. Mein,
für alle Podcast-Hörer, Titti spielt nämlich auch mit.
Genau, Titti ist auch dabei. Wir fangen auf der 1 an, da bin ich derzeit noch. Was heißt derzeit noch, also seit Spieltag 1.
Oha, hast du Schiss ein bisschen, gell? Du hast ein bisschen Schiss.
Ja, ein bisschen. Weil auf der 2 kommt mir die Clara Schöne immer näher. Das ist die Trainerin von der zweiten Mannschaft vom FC Bayern, die auch selber lange in der Bundesliga aktiv war. Die ist auf Platz 2 und kommt mir immer näher. Dann haben wir auf Platz 3 den Finn. Das ist der Videoanalyst von den FC Bayern Frauen. Auf Platz 4 folgt dann Caro Simon. Auf Platz 5 haben wir den Johannes, unser CEO. Auf Platz 6 folgt Titi, also der muss auf jeden Fall da nochmal ein bisschen zulegen. Der sieht noch nicht so gut aus. Und auf 7 haben wir...
Ja, aber das wissen wir ja.
Auf 7 haben wir Jule Brandt. Bei Jule muss man dazu sagen, die hat die ersten Spieltage irgendwie keine Mannschaft zusammenbekommen. Also bis von Spieltag 3 bis Spieltag 6 hat sie einfach nur Minuspunkte gemacht. Deswegen ist da auf jeden Fall auch noch Luft nach oben, aber ich... bin gespannt, ob sie da jetzt in der Winterpause auch noch mal ein bisschen in ihrem Team rumbastelt.
Bedeutet auch, gesetzt nicht zurück? Also ihr zockt weiter? Nee,
wir setzen nicht zurück, nee.
Okay, perfekt. Habt ihr gespielt mit Teamzulosung oder komplett Kaltstart?
Nee, wir haben Teamzulosung gehabt.
Okay, und hast du, also würdest du selbst behaupten, rückblickend, hast du eher Glück gehabt oder hast du das auch hart erarbeitet, die Platzierung auf der 1?
Ich muss zugeben, ich hatte schon sehr Glück, weil ich hatte an Spieltag 1 Melissa Kössler von der TSG Hoffenheim. Geworden, ne? Genau, die hatte über 500 Punkte gemacht am ersten Spieltag und da habe ich sehr, sehr stark von profitiert. Ich glaube, da hatte ich dann ab dem ersten Spieltag schon irgendwie einen Vorsprung von 1000 Punkte und den konnte ich dann lange Zeit aufrechterhalten. Wie gesagt, jetzt ist es ein bisschen weniger geworden, aber da hatte ich, muss ich zugeben, hatte ich schon ein bisschen Glück auch, ja.
Verstehe ich, aber auch Jule Brandt hätte ich auch keinen Bock mehr gehabt.
Ja, kann ich auch verstehen.
Ja. Nee, schön. Kannst du mal sagen, wer sonst noch in deinem Team ist? So, wer hat dich getragen? Gab es welche, die, wo es vielleicht ein Gamble war und der hat auch mal nicht geklappt? Gibt ja auch Sachen, die bestimmt nicht klappen als Tabellenführerin.
Ja, tatsächlich. Aber wer mich getragen hat, war ich auch selber, ja, nee, eigentlich nicht überrascht, aber ein bisschen stolz drauf. Und zwar hat meine Abwehr mich getragen. Ich habe eine Dreierabwehrkette aus Lynn Wilms vom VfL Wolfsburg, Michelle Ulbrich von Werder Bremen und Beke Sterner von der SGS Essen. Und die drei, gut, Lynn Wilms hat einen Punkteschnitt von 87 und die anderen beiden einen Punkteschnitt von über 100.
Die Beke haben, Sterner 116er
ja,
Schnitt
krass,
sogar,
ne?
Das ist ja wild.
Ja, die habe ich mir dann auch erst, ja, ich weiß nicht, die habe ich mir irgendwann dazu gekauft, auf jeden Fall, die hatte ich nicht von Anfang an. Aber die haben mein Team auf jeden Fall getragen. Ich mache die Punkte in der Abwehr. Obwohl es nur drei Spielerinnen sind, aber es läuft mit denen.
Ey, ist ja, man sagt ja auch so, Offenses wins oder Offense wins Games, Defense wins Championships.
Ja, safe. Ja,
das ist dein Motto. Da hängt dein,
absolut.
Das ist so, das hängt neben Live, Laugh, Love bei dir daheim an der Wand.
Ja, aber mit Sicherheit.
Ja, nee, stark. Spielt ihr mit Einsatz auch?
Nee. Okay, haben wir also mal überlegt, irgendwie so ein Grillen dann nachher beim Verlierer auszurichten, aber ich glaube, das ist im Sand verlaufen.
Ja, nur weil ich persönliches Interesse daran habe, Johannes und Titti, ne? So, würdest du sagen, die kennen sich da inzwischen aus oder ist das eher so, die managen auch nach Zahlen eher?
Also bei Titi habe ich eigentlich, wenn ich mich so mit dem privat unterhalte, schon das Gefühl, dass er sich auskennt, aber an seinen Punkten spiegelt sich das jetzt noch nicht wieder.
Stark, ja.
Aber Johannes, muss ich sagen, der managt ganz gut. Lass mich mal kurz sein. Ja, der hat auch ein ganz gutes Team. Der hat Oberdorf im Mittelfeld und eine Dallmann auch. Ja, eine Groß im Tor. Das Team sieht ganz solide aus. Ist kein Überflieger-Team, aber kann man mitarbeiten, glaube ich.
Wer hat deiner Meinung nach mehr Ahnung von der Frauen-Bundesliga? Johannes oder Titi?
Titi.
Also würdest du eher sagen, Johannes ist der bessere Kickbase-Manager?
Ja, vielleicht, ja.
Okay, stark.
Aber vielleicht, also ich muss dazu sagen, vielleicht hat er auch irgendwo ein bisschen Glück.
Okay, ja, ist ja auch, klar, also Kickback ist eine Riesenladung Glück teilweise.
Ja. Nee, ich würde aber schon sagen, dass die sich da ein bisschen besser auskennen.
Ja gut, auskennen oder nicht, es geht um Zahlen, Leute. Wir haben uns überlegt, weil es ja auch im Podcast der ersten Bundesliga immer einen Statistik-Snack gibt, dass es den jetzt auch für die Frauen geben wird. Und den gehen wir mal durch. Ein kleiner Recap der Hinrunde. Wer hat da ordentlich gepunktet?
Statistik-Snack.
Und wir starten auch hier nicht mit dem Abwehrboss, nein, mit der Abwehrchefin. Und da sind schon ordentlich Punkte gefallen. Also wir haben jetzt die kumulierten Beträge hier stehen. RB Leipzig auf der 1 mit Krug. 179 Aktionen, 710 Punkte. Ist das so? War sie dir bekannt als die stellst du hinten rein? So, die fehlt ja eigentlich bei dir noch, oder? So Krug noch bei dir in die aus der Dreierkette in die Viererkette machen?
Ja, voll.
Da brennt er nichts mehr an.
Wo ich die Statistik gecheckt habe, muss ich zweimal hingucken, ohne jetzt Krug zu nahe zu treten. Aber das hat mich doch überrascht. Also die hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm.
Ja, weil sie an sich, also sie hatte auch nur einen 72er Punkteschnitt.
Ja.
Aber, also jetzt mal doof gesagt, aber für mich sieht das so aus, als würdest du nichts anderes machen, als die Bälle hinten rausklären.
Ja, gut, ist bei RB Leipzig, glaube ich, gerade auch so das Motto.
Okay, ja, aber interessant. Also das ist so ein bisschen, ich erinnere mich, letztes Jahr in der Liga, vorletztes Jahr, wir hatten irgendwann mal Marc-Oliver Kempf, auch im Abwehr, der war ganz lange Abwehrboss auch, war immer wieder in den Kategorien drin, weil halt auch damals der Kollege einfach nur klären musste. Der hat wenig vorne gemacht, ab und zu mal einen eingenickt. Aber wirklich viel geklärt und dann deswegen auch Kickbase-relevant. Also Viktoria Krug, momentan 10 Millionen. Das ist eine Kickbase-Relevanz in Person, weil es im Grunde genommen ja auch, selbst wenn es bei Leipzig kacke läuft oder nicht so gut läuft, Krug eine ist, die trotzdem dein Team zum Laufen bringt.
Ja.
Finde ich schön. Auf der 2 haben wir Schmidt von Nürnberg und auf der 3 Ulbrich von Werder Bremen. Ulbrich, ja, du bist ja Ulbrich-Besitzerin.
Ich bin Ulbrich-Besitzer, ja. Stolze Ulbrich-Besitzerin.
Ja, das glaube ich. Hast du sie gekauft oder ist sie zugelost geworden auch?
Boah, das ist eine gute Frage. Die habe ich auf jeden Fall schon ewig im Team. Es könnte sogar sein, dass sie mir die zugelost wurde.
War das denn auch so abzusehen? Also die war ja am Anfang auch schon relativ pricey, aber die war am Anfang schon 20 Mio wert. Die hatte letzte Saison dann auch bestimmt schon ordentlich...
Ja, aber trotzdem muss ich ehrlich sagen, ich habe in der Frauenbundesliga nicht damit gerechnet, dass auch so Spielerinnen, ohne jetzt auch Werder Bremen zu nahe zu treten, dass solche Spielerinnen da auch so abreißen können.
Ja, weißt du, ich erinnere mich nämlich noch an den Media Days, also generell die Bremen-Spielerinnen waren sehr, sehr sympathisch. Mhm. Und ich erinnere mich dann noch, dass die selbst gesagt haben, oh Leute, mal lieber nicht kaufen, weil das wird tough in der Bundesliga. Also wir wissen nicht, ob wir so viele Kickbase-Punkte sammeln. Und dann sind die andauernd MVP und in den Top 11 vertreten.
Ja.
Sehr bescheiden, die Kompagnons da.
Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ich habe sie übrigens gekauft für 16,4 Millionen. Also jetzt schon mal auch über 1 Million Gewinn mit ihr gemacht.
So, das ist ja auch ein Schnapper. War die verletzt am Anfang oder warum ist sie so stark gesunken am Anfang?
Nee, da kommen wir gleich auch noch zu. Die sind alle sehr stark gesunken am Anfang.
Ah, okay. Ja. Dann bin ich mal gespannt. Über Marktwerte reden wir gleich. Wir machen weiter mit der nächsten Kategorie. Dribbelkönigin. Boah, SGS Essen, Purcella, 29 Dribblings, das ist ein heftiger Wert. 145 Punkte über Dribblings geholt. Ist mir, also ich muss aufpassen natürlich heute, weil manche Sachen auch negativ wahrgenommen werden. Aber ich glaube, das kann ich so sagen. Mir ist es selten aufgefallen in der Frauen-Bundesliga, wenn ich Spiele verfolgt habe, dass da viel 1 gegen 1 gesucht wurde.
Mhm. Aber
deswegen überrascht mich der Wert.
Lilly Purcella, die würde ich als richtigen Flügelflitzer bezeichnen. Also die macht da immer ordentlich Alarm auf der Seite. Von daher muss ich sagen, war ich da jetzt gar nicht so überrascht. Die hat auch wirklich sehr, sehr gut gespielt in der letzten Zeit. Die hat sich den Preis der Dribbelkönigin auf jeden Fall verdient.
Ja, trotzdem, ich habe auch mal Spielerprofil gerade offen. Mhm. Ist jetzt nicht die beste Rohpunkte drin. Also 64er Punkteschnitt und ohne zu null hat sie im Grunde, selbst mit so zu null, hat sie teilweise den grünen Balken nicht gepackt. Also,
die kann nur dribbeln.
Nee, also so pauschalisieren wir heute nicht hier, Aileen.
Okay.
Ja. Krumbiegel von Hoffenheim, die ist eine gute Rohpunkterin, ne? Die habe ich öfters im Championship auch aufgestellt. Und Levels von Leverkusen, die habe ich auch öfters schon aufgestellt. Die ist verletzt, glaube ich, leider gerade, ne?
Ja, leider, ja. Ja,
ja. Ich habe nämlich gesehen, da bin ich auch ehrlich, in der ersten und zweiten Liga, wenn ich die Championship neu mache, resette ich natürlich komplett, mach die leer. Bei den Frauen habe ich auch teilweise einfach nur ausgetauscht, so von Spieler zu Spieler. Und Levels hatte ich ganz lange drin quasi dann bei den Championship, erinnere mich noch. Genau, Torengrich. Und das ist auch ein starker Wert. Pajor, 38 Torabschlüsse, 359 Punkte. Das geht echt in Ordnung vor Schüller und vor Meier. Meier auch, macht die nicht auch viele Kisten? Irgendwo ist die, irgendeine Kategorie ist doch ganz weit vorne, oder?
Ja, die hat auch schon ein paar Kisten gemacht, ja.
Ah, nee, 4 Stück sehe ich gerade. Aber die ist in Kickbase-Punkten ist die irgendwo weit vorne. Ich habe heute Morgen auch mal so die Kategorien durchgeklickt.
Ja.
Die ist, glaube ich, eine der Top-Stürmerinnen der App, wenn ich es sogar richtig gesehen habe. Oder ich lüge komplett. Hat auch
eine ganz gute Punkterin. Also bei den Top-Punkterinnen ist sie auf Platz 23.
Ja, auf Platz 7 von den Stürmerinnen.
Ah, jetzt
sehe ich sie gerade.
Ja.
Okay.
Aber Pajor, genau, da muss man auch dazu sagen, also alles, was der vor die Füße fällt, das wird meistens irgendwie aufs Tor geballert.
Das liebe ich ja. Ich habe mit der ganz lange in EAFC gezockt. Ich hatte ganz lange Brand-Pajor-Pop-Kombi zu den ersten Wochen des Games draußen.
Nice.
Und da war sie, also auch da in EAFC fand ich, also generell die Frauen sind ja relativ preiswert da, weil, glaube ich, manche auch nicht mit ihnen zocken gerne. Aber die fand ich echt strong. Und Tilly hat mir erzählt, dass sie den größten Willen zeigt vor dem Spiel und die verbissenste Spielerin ist beim Einlaufen und Co. Ja. Beim Warmmachen.
Ja.
Also das hat mir ordentlich getaugt.
Safe, ja.
Ja. Gut, nächste Kategorie ist die Flankengöttin und das ist Kowalski, auch SGS Essen viel vertreten hier, vor Lürsen und Feldkamp. Lürsen habe ich erwartet hier. Die macht ja alles.
Ja, bei Kowalski bin ich tatsächlich auch ein bisschen überrascht, weil die ja eigentlich, also die spielt ja nicht außen, die ist ja eher auch Zehnerin, dass sie dann bei Flankengöttin so weit vorne ist, da war ich doch ein bisschen überrascht.
Ja, macht die viel aus dem Spiel oder ist das dann eher Standards?
Die schießt auch die Standards tatsächlich, ja.
Ah ja, okay, perfekt. Dann König der Lüfte, Hauseke, das ist auch die Kombi, Lösen Hauseke, das ist genau die Kombi, die wir hier brauchen, vor Hegering und vor Pop. Hegering ist, ich wundere mich, warum Hegering noch nicht so krass gut punktet. Ich habe jetzt nur gesehen, dass die irgendwie am Anfang auch nicht in der Startelf stand.
Genau,
warum auch immer. Aber eigentlich ist das...
Bei der ist halt auch, die hat auch viel immer mit Verletzungen zu kämpfen. Da muss auch immer die Belastungssteuerung ist bei der immer sehr wichtig. Deswegen hat die am Anfang, glaube ich, auch nicht so immer gestartet. Und man muss ja auch dazu sagen, Wolfsburg hat ja mit Janssen da eigentlich auch schon eine gute Innenverteidigung. Also eigentlich spielen die ja Hendrik Janssen in der Innenverteidigung. Und da ist dann, muss man ja ehrlich sagen, für Hegering auch schon fast kein Platz mehr. Dann war Janssen nämlich verletzt und dann ist Hegering wieder in die Startelf gerückt. Also fand ich jetzt nicht ganz so überraschend, dass die nicht die ganze Zeit gestartet ist. Aber die ist auf jeden Fall eine gute Punkterin. Und Hausicke, das finde ich krass beim Spiel, die schmeißt sich halt auch in jeden Ball rein. Ne? Immer voller Körpereinsatz, finde ich auch geil.
Das ist heftig. Ist denn Hegering, Janssen ist eine Innenverteidigerin?
Ja, aber die spielt auch mal Sechser.
Ey, weil hat die nicht, die hat auch dieses Tor gemacht am Ende. Wolfsburg gegen
Bremen war es ja sogar.
Also gefühlt, ich habe das Spiel auch teilweise gesehen auf The Zone.
Ja.
Die war doch, gefühlt hat die doch linke Schiene gespielt.
Linke Schiene? Kann auch sein. Hat Hegering da in der Mitte gespielt und die dann linke Schiene? Ja, das kann auch sein. Das habe ich jetzt gerade nicht mehr die Aufstellung genau im Kopf. Aber ja, die ist schon auch variabel einsetzbar. Die
Weil ich habe die nur die Dinger reinflanken sehen die ganze Zeit und dann ist halt das Ding ins Tor gefallen.
Ja, das war so ärgerlich für Werder Bremen.
Ja. Und vor allem, ich fand Perez auch eigentlich ganz geil in dem Spiel.
Ja, auch.
Die hat sich reingeschmissen, alles, aber dann sowas. Und ich dachte mir in dem Moment, ja, ey, das ist scheiße jetzt wieder für den Frauenfußball.
Ja,
weil
voll.
Die Leute da draußen, also 90% der Leute, die das ausgespielt bekommen, wäre wahrscheinlich, oder 99% der Leute, die das ausgespielt bekommen auf Instagram, dieses Highlight-Reel, haben das Spiel nicht verfolgt. Und die sehen dann nur diese Szene und denken sich, Alter, also die pauschalisieren wahrscheinlich wieder ein bisschen und sagen, Alter, Frauenfußball, die Torhüterinnen sind, die können ja gar nichts.
Ja, das war also wirklich, da hat mein Herz auch ein bisschen geblutet. Für Werder Bremen, für einmal die Leistung, die sie gegen Wolfsburg gezeigt haben und auch für die Torhüterin, weil die hat echt vorher so stark gehalten und dann so ein Lapsus, ja.
Ich fand die auch eigentlich, also mich hat die, ich dachte nämlich die ganze Zeit, Peng wird in der Kiste stehen bei Bremen. Weißt du, warum Peng nicht in der Kiste steht? Ist sie nicht mehr Nummer 1?
Also das Ding ist, das hat der Trainer auch immer wieder im Laufe der Saison gesagt, der will sich noch nicht auf eine Nummer 1 festlegen. Und dann war zwischendurch Perez verletzt und deswegen durfte Peng dann immer starten. Vorher zu Beginn der Saison haben die dann auch immer mal wieder hin und her getauscht. Und wie gesagt, dann war Perez verletzt jetzt lange und Peng dann immer in der Startelf. Jetzt ist Perez wieder fit, jetzt tauschen die wieder hin und her. Also der Trainer hat sich anscheinend immer, also der will noch nicht so eine klare Nummer 1 sich aufstellen.
Das ist ja deswegen der Albtraum für jeden Kickbase-Manager.
Ja, absolut. Ich hatte mir nicht am Anfang auch, ich glaube, ich hatte Perez. Ich so, geil, hat auch im Pokalrennen gestartet. Und ich so, nice, schon mal eine gute Torhüterin. Ja, und dann hieß es auf einmal, die ist nicht Nummer 1. Ich so, geil. Danke für nichts.
Ja, so kann es gehen. Aber halt auch eine Chance, um zu gamblen. Also gibt ja auch bestimmt sicherlich Frauenligen, die neu starten jetzt, die resetten. Da kannst du eventuell ein Gamble drauf eingehen.
Ja, ich weiß nicht, ob der sich überhaupt im Laufe der Saison nochmal auf nur eine Nummer 1 festlegen will. Irgendwie kriegt das nicht so.
Das ist aber, also, kacke für Kickbase, aber finde ich auch generell, also für das Selbstbewusstsein der Torhüterin jetzt nicht das Beste.
Ja, ich glaube, für die finde ich es noch okay, aber ich finde halt fürs Zusammenspiel auch mit der Mannschaft, wenn du da jedes Safe Mal jemand anderes hinten drin hast, also für die Torhüterin, ich meine, die wissen dann ja beide vielleicht auch, dass sie beide gut sind und beide auch das Vertrauen vom Trainer haben.
Aber weißt du, wie ich eher denken würde? Ich würde eher denken, fuck, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann bin ich wieder draußen. Und ich glaube, das produzierst du eventuell, wenn du eine Torhüterin hast, die vielleicht mental jetzt nicht Oli Kahn ist.
Ja, das könnte natürlich auch sein.
Tricky. Und dann passiert einmal so ein Patzer. Dann wird vielleicht mal eine Flanke unterschätzt.
Erinnere mich nicht an das Spiel.
Wir machen weiter mit der Passmaschine und das ist so meine Lieblingskategorie aus dem ersten, zweitiger Podcast und deswegen hier auch Spielerinnen, die ich alle aufstellen würde und ich mir auch merke. So, ich meine, die meisten habe ich schon aufgestellt. Passmaschine auf der 1, auch mit Abstand, Leute.
Ja.
Georgia Stanway. Die hat fast 600 Punkte nur über Pässe gemacht und das an 10 Spieltagen. Überlegt das mal. Die startet im Grunde genommen mit einer Punktebasis von 70 Punkten in das Spiel und dann müssen die beiden nur gewinnen, da hat sie schon 100er.
Das finde ich auch krass. Vor allen Dingen dieser Abstand ist halt übelst krass zum zweiten Platz.
Also 594 Georgia Stanway und dann Vigus Dottir.
Ja.
Ist das richtig? Vigus Dottir. Übrigens, wichtigster Fakt, Leute, wenn ihr den Podcast nur hört, weil euch langweilig ist heute, dann nehmt wenigstens das mit. Warum heißen Isländerinnen immer irgendwas Dottir und warum der männliche immer hier Sigurdsson. Und die Antwort ist, weißt du es oder soll ich es?
Ich weiß es, ja, aber du kannst es gerne sagen.
Und als ich es erstmal gehört habe, dachte ich so, Alter, klar, wie konntest du daran nicht denken? Also zum ersten Mal heißt Dot ihre Tochter und Son natürlich Sohn. Aber der erste Name ist immer der Name der Mutter beziehungsweise des Vaters. Nee, ist immer des Vaters, glaube ich.
Ja, dachte ich
es
auch.
Ist immer des Vaters. Vater, also ja. Jons Dottir ist die Tochter vom Jon.
Genau.
De Gidjursson ist der Sohn vom Gidjur, also vom Guido halt. Ja, also Eye-Opening sicherlich für vereinzelte Menschen. Für die, die es wussten, kleiner Reminder. Also auf der 3 haben wir Hut von Wolfsburg, Naschenmengen auch drin. Wir haben viele Bayern-Spielerinnen hier drin.
Ja.
Naschenmengen mit 344, Feldkamp haben wir drin, Dunst haben wir drin von Frankfurt, Braschnik haben wir drin von Frankfurt. Das finde ich geil. Das finde ich geil. Torgefährlichkeit und Rohpunkte kriegst du selten in der Person. Zatrazil haben wir mit drin, Eriksen und Müller. Eriksen auch ein solider Wert, obwohl sie wahrscheinlich, wie viele Spiele hat sie verpasst? 1-2?
1 nur.
Ah, okay, dann relativieren wir das wieder.
Ja.
Dann Kreativzentrum und da ist Praschnika wieder vorne.
Mhm.
Vor Feldkamp und
Kajicci.
Den Namen habe ich noch im Media Day falsch ausgesprochen, da hat sie mich schon doof angeguckt. Das weiß ich noch, ja. Also Praschnika ist, also die punktet ja nicht, die punktet gut, aber die muss ja, also im letzten Jahr muss sie ja abgöttlich gepunktet haben, wo die noch die ganzen Kisten gemacht hat.
Ja. Ja. Schon.
Also letztes Jahr ein Schnitt von 172, dieses Jahr ein Schnitt von 137 und das, obwohl, also sie hat erst 3 Kisten gemacht und letztes Jahr waren es wie viel? 12, 20? Ich weiß es nicht. Weißt du auswendig noch?
Nee, weiß ich nicht auswendig.
Ah, Aline, das ist eine Frage für dich.
20
wie viele Tore hatte die Torschützenkönig vom letzten Jahr denn gehabt?
16.
Ist es ein Tipp oder weißt du es?
Das ist ein Tipp.
Okay, warte, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 waren es nur.
Ah,
aber auch schon krass ganz viele Vorlagen. Wie viel was tippst du, wie viele Vorlagen hast du gemacht letztes Jahr?
8?
Nee, bist ja komplett ahnungslos, waren 10.
Komm, ja. Um 2 vertippt jeweils, das kann man schon.
Also okay. Praschnika ist, entpuppt sich so ein bisschen als mein Immer-Aufsteller.
Okay, ich habe die tatsächlich mal, irgendwo habe ich das auch mal gedacht, ich glaube, es war Championship auch. Ich so, mit der kannst du nichts falsch machen, ja. Und dann hat die an dem Tag, an dem Spieltag direkt abgelost.
Ja,
und mir nur sehr, sehr wenig Punkte eingebracht.
Aber
an sich
auch sehr viele grüne Balken. Also bei 0-0 gegen die Bayern nur 52, das ist Malik.
Ja,
bei
wahrscheinlich.
2-0 Niederlage gegen SGS Essen. Ja, gegen Bayern stellt es halt auch keinen Praschnika auf.
Ja, das stimmt. Oder war es gegen Essen? Wie viel hat die gegen Essen gemacht?
Ja, 42.
Ja, dann war das safe der Spieltag. Ich so gedacht, mit der kannst du nichts falsch machen an dem Spieltag. Ja, und dann kommt noch einmal die SGS Essen um
so
die Ecke.
Gehen. Ja, aber an sich eine sehr Kickbase-Punkte-affine Spielerin.
Mhm.
Gut, und das war's mit dem Statistik-Snack. Waren einige Eye-Opener dabei, aber sicherlich auch die Bestätigung einiger, die einfach echt solide Punkte geliefert hat oder haben in der Hinrunde und uns Kickbase-Manager hoffentlich oftmals auf die 1 katapultiert haben. Was ist denn so dein Fazit? Also für Kickbase war es jetzt auch so, dass wir die Frauen-Bundesliga seit diesem Jahr in der App haben. Sicherlich ganz viele Manager draußen, die davor gar keine Berührungen hatten zur Frauen-Bundesliga, jetzt Championship aufstellen. Also ich meine, in der Championship sind es über 20.000 Manager momentan. Also bin ich mir sicher, dass nicht diese 20.000 alle davor schon sich mit der Frauen-Bundesliga beschäftigt haben.
Ja.
Wir können ja beide mal so ein bisschen so ein kleines Recap oder ein kleines Fazit ziehen. So, wie lief die Integration? Du hast ja vorhin schon gesagt, mit den Marktwerten sind am Anfang alle gesunken.
Mhm.
Würdest du rückblickend, und ich glaube, das ist auch in Ordnung, dass wir das hier mal ansprechen im Podcast, würdest du sagen, Kickbase, also auch wir arbeiten jetzt beide ja Kickbase, aber Kickbase hat das gut gemacht, so mit der Frauen-Bundesliga, und wenn ja, gab es trotzdem aber noch irgendwelche Sachen, die wir anders machen würden, jetzt mit deiner Expertise auch?
Mhm. Also generell finde ich schon, dass es alles gut geklappt hat. Genau, die Marktwerte wären jetzt so ein Punkt, die waren am Anfang, also ich habe mal so durchgeguckt, eigentlich sind alle Spielerinnen erstmal ziemlich krass gesunken und auch keine Spielerin hat jetzt so ihren Marktwert vom Anfang irgendwie wieder einholen können oder so. Also die waren vielleicht ein bisschen hoch angesetzt.
Aber für alle oder waren es dann eher für alle sehr tatsächlich pricey waren?
Ah, okay. Nee, ich fand schon auch für fast alle. Da habe ich am Anfang auch, war ich ein bisschen stutzig, wo ich dann das erste Mal wirklich in so eine Frauenliga rein bin und mir dann so die Marktwerte angeguckt habe. Da musste ich schon manchmal ein bisschen schlucken. Aber ansonsten, nee, fand ich den Einstieg von Kickbase in, auch in die Frauenliga sehr, sehr gut. Macht auch wirklich richtig Spaß zu zocken. Genau. Und was ich da noch auf jeden Fall sagen möchte, was glaube ich auch jetzt ein Vorteil für Kickbase ist, wovon Kickbase profitiert, dass die Liga in, oder in, ja, in dieser Saison ist die Liga vom Niveau her deutlich gestiegen, viel, viel näher alles zusammengerückt. Also Werder Bremen beispielsweise, die haben jetzt, glaube ich, schon, also so viele Punkte, wie die jetzt auf dem Konto haben, in der Tabelle hatten die noch nie zu diesem Zeitpunkt zuvor. Genau, da ist ein Werder Bremen, die richtig gut mitmachen, Bayer Leverkusen, die wirklich richtig stark spielen und auch eine SGS Essen, die dann auch mal eben Eintracht Frankfurt schlagen. Also es war ja vorher die letzten Saisons immer gar nicht so, ja, überhaupt dran zu denken, dass da auch die kleinen Clubs so gut aufspielen und auch den großen die Punkte wegnehmen. Da hast du eigentlich gedacht, du kannst schon immer die Ergebnisse vorhersagen. Das, finde ich, hat sich die Saison ganz krass geändert und, finde ich, profitiert Kickbase mega von, weil du halt eben auch mit den Spielerinnen von kleineren Clubs auf jeden Fall richtig gut punkten kannst und das macht es auf jeden Fall spannend und auch deutlich attraktiver.
Ja, ich glaube, eventuell hast du dir gerade selbst die Antwort gegeben, warum die Marktwerte sich so entwickelt haben auch teilweise. Mhm. Weil wir haben ja, also die Marktwerte, für auch zur Orientierung, so wie sind die überhaupt entstanden? Wir haben die komplette letzte Saison, wo es ja noch kein Kickbase gab für die Frauenbundesliga, trotzdem durchsimuliert. Das heißt, jeder Pass wurde, also jedes Spiel wurde punktetechnisch durchsimuliert, die komplette Saison. Und im Grunde genommen seht ihr deswegen auch die Punkte der einzelnen Spielerinnen in der Kickbase-App selbst. Also ihr könnt jetzt, wenn ihr auf eine Spielerin geht, wenn ihr nach links im Spielerprofil scrollt, könnt ihr die Punkte von letzter Saison einsehen, obwohl kein Kickbase gezockt wurde letztes Jahr in der Frauenbundesliga. Und auf Grundlage der Punkte, die gemacht wurden von den Spielerinnen letztes Jahr, haben wir die Verteilung der Marktwerte durchgeführt. Und da es letzte Saison so war, dass die, ich glaube, Bayern, Wolfsburg, Frankfurt sind, glaube ich, 1, 2, 3 gewesen letztes Jahr, wenn ich mich richtig entsinne. Weißt du es noch zufällig?
Ja, die waren 1, 2, 3.
Dass die halt teilweise Spiele mit 6, 7, 8, 9, 0 gewonnen haben und dieser Abstand oder diese Leistungsschere so groß auseinanderklafft letzte Saison, kamen halt die Marktwerte oder resultierten die Marktwerte heraus, dass halt Wolfsburg Stammspielerinnen halt gefühlt alle bei 30 Millionen waren.
Ja.
Weil sie halt einfach die Punkte gemacht haben letzte Saison. Und diese Saison hast du nicht mehr diese Schere so groß. Bedeutet, Manager waren relativ früh enttäuscht davon. Also Beispiel Frankfurt. Frankfurt gewinnt am ersten Spieltag, verliert am ersten Spieltag gegen SGS Essen. Frankfurterin, so Praschnika, die ist ja halt so, ist sofort eingesackt, marktwerttechnisch, ja, weil alle gedacht haben, oh shit, Alter, wenn SGS Essen Frankfurt schlagen kann, was passiert dieses Jahr?
Vor allen Dingen, Freiburg hat ja am ersten Spieltag auch unentschieden gegen Bayern gespielt.
Richtig, genau. Also ich glaube halt einfach, also ich verstehe, dass man das vielleicht als Manager dann denkt, dass, okay, die sind ja viel zu teuer alle, die punkten ja gar nicht. Warum punktet die 35 Millionen Spielerin nicht? Dass man das denkt, aber ich glaube, ich glaube, es hätte keine bessere Einschätzung geben können der Marktwerte, denn Punkte sind das, woran wir gemessen werden, woran Manager gemessen werden. Aber ich kann natürlich verstehen, dass es eventuell so rüberkam, aber ich tippe mal, dass das der Hauptgrund war, also diese zusammengehende Schere, dass die Liga spannender wird, dass jeden schlagen kann. Auch der Hauptgrund ist, dass halt die Marktwerte gerade von den teuren Spielerinnen so eingefallen sind. Gebt ihr aber auch recht, weil wir haben uns auch, also Aufsteiger beispielsweise, wer ist aufgestiegen? Leipzig ist aufgestiegen, ne?
Leipzig und Nürnberg, ja.
Also bei Leipzig ist es halt so, dass wir jetzt nicht die Kickbase-Punkte analysieren konnten. Mhm. Also weil in der zweiten Liga die Daten so nicht getrackt wurden, dass sie nicht zur Verfügung standen. Da ist es so, dass man sich dann auch in der Historie der letzten Jahre orientiert hat, was passiert in der Bundesliga mit Aufsteigern? Wie viel kosten oder was sind Spieler wert, die in der Startelf stehen, vermeintlich, bei Aufsteigern? Und ich erinnere mich auch, dass da viele Marktwerte einfach auch eingefallen sind, weil die halt auch wirklich aufgrund von, klar, Daten, natürlich hat man sich einige Statistiken angeguckt, aber die Kickbase-Punkte konnten so nicht rekonstruiert werden von der letzten Saison aus der zweiten Liga. Bedeutet, da war wahrscheinlich mehr auch eigene Meinung der Analysten mit dabei, als jetzt groß eine Datengrundlage.
Ja.
Also bedeutet, auch da sind wahrscheinlich Spielerinnen relativ teuer gewesen, die vielleicht vermeintlich nicht in der Startelf standen, weil einfach auch Neuzugänge am Start waren und man nicht wusste, wie die genaue Startelf aussieht.
Ja, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar.
Ja, aber das Gute ist, der Markt reguliert sich immer selbst, weil wir im Grunde nicht rumfuschen. Klar haben wir ein Gerüst gebaut, aber Angebot und Nachfrage regulieren den Markt und genau das macht er. Deswegen haben wir jetzt gesunde Preise und vor allem für nächstes Jahr bedeutet das auch, klar, bei den Aufsteigern muss man wieder gucken, wie wir da das am besten, am fairsten eine Lösung finden. Aber also die Marktwerte wären nur noch besser. Also das ist, kann man ja auch irgendwie als, wie sagt man, wenn es einen abgefuckt hat am Anfang der Saison, dass die so teuer waren, Leute, der Markt reguliert sich selbst. So, es kann nur besser werden.
Ja, wir haben jetzt eine gute Grundlage für auch die nächste Saison.
Und aus Manager-Sicht, ich finde es immer geil, wenn alle teuer sind, weil dann hast du am Anfang nicht so ein geiles Team. Da musst du noch managen das ganze Jahr über.
Oh ja, boah, am Anfang war ich auch eigentlich nicht zufrieden mit meinem Team. Aber ich hatte dann Glück, dass ich trotzdem gut gepunktet habe. Aber da waren schon Spielerinnen dabei, wo ich gesagt habe, boah, nee, mit denen holst du eh nichts.
Okay, gab es denn aber auch Spielerinnen, die dich komplett überrascht haben, wo du auch eine, wo ich sagen würde, wo ich ja gesagt habe, die sich richtig gut auskennt in der Frauenbundesliga, die du auf jeden Fall unterschätzt hast.
Ja, voll. Und tatsächlich sind es auch beide Spielerinnen, die ich jetzt in meinem Team habe, die mein Team tragen, die ich vorher niemals auf dem Schirm gehabt hätte, die sich aber als krasse Kickbase-Punkterinnen herausgestellt haben. Haben wir vorhin auch schon über beide mal gesprochen. Zum einen Beke Sterner von der SGS Essen ist Platz 12 bei den Top-Punkterinnen. Und das als ja, Verteidigerin bei SGS Essen, wie gesagt, hat mich schon echt überrascht, dass da auch so gute Punkterinnen dabei sind. Und dann noch Michelle Ulbrich von Werder Bremen, auch die Verteidigerin von den Bremerinnen, die da hinten auch also wirklich richtig stabil steht und vor allen Dingen viele Kickbase-Punkte einbringt. Das sind so die beiden Spielerinnen, die mich echt überrascht haben, wie gesagt, überhaupt nicht auf dem Schirm hatte.
Ja, und auch wild, also normalerweise Überraschungen sind ja, wenn du jetzt auf die Bundesliga gehst, er dann zum Beispiel, okay, Leroy Sané, der sich bei den beiden einfach durchgesetzt hat und nicht mehr 2 aus 3 vor jedem Spieltag Gnabry, Coman, Sané gewürfelt werden muss. Ist auch überraschend, dass halt wirklich das SGS Essen und Werder Bremen, also ja, ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber es sind jetzt ja keine Top-3-Teams.
Nee, voll. Aber da muss man auch, wie gesagt, sagen, die spielen halt diese Saison auch einfach richtig, richtig gut auf, wo ich vorher auch niemals mit gerechnet habe. SGS Essen steht jetzt zur Winterpause auf Platz 5. Und mit 17 Punkten, das ist krass, punktgleich mit Hoffenheim. Also da, glaube ich, haben sehr, sehr wenige vor der Saison mitgerechnet.
Ziehen die das durch? Also ist das so ein bisschen VfB Stuttgart der Bundesliga?
Ich hoffe es. Also ich muss ja ehrlich gestehen, mein Herz schlägt schon so ein bisschen für die SGS Essen, weil ich
bist
da...
Bist du wirklich? Oh, das hab ich gar nicht, bist du Fan von der SGS Essen?
Ja, tatsächlich. Und zwar, als ich damals 2013 nach der Frauen-EM, da hat Deutschland die EM gewonnen und da bin ich so ein bisschen in den Frauenfußball quasi über die EM reingeraten. Und mein Papa hat dann gesagt, ey, hier in Essen, das ist ja, weiß nicht, von mir 30 Kilometer entfernt von meiner Heimat.
Was da ist denn deine Bundesliga Heimat? Oder wo ist denn deine Heimat?
Dülmen. Sagt wahrscheinlich keinem was.
Nee, sag mal, wo ist die Stadt in der Nähe?
Münster, also eigentlich genau zwischen Münster und dem Ruhrgebiet.
Okay.
Genau. Und da war es dann, Essen war dann der nächste Frauen-Bundesliga-Club und da hat er gesagt, komm, wir fahren da mal hin. Und dann sind wir da hingefahren nach Essen, haben uns schön Bayern gegen Essen angeguckt. Ich war komplett begeistert, weil damals waren ja auch nicht viele Leute im Stadion, weiß nicht, ein paar hundert. Und du konntest dann nachher mit den Spielerinnen Fotos machen, Autogramme. Ich dann als kleine 14-Jährige komplett begeistert. Und so ist dann auch so ein bisschen so meine Liebe zu der SGS Essen entstanden, weil wir dann, wenn wir zu Frauenbundesliga spielen gefahren sind, immer zu SGS Essen. Und ja, ist einfach schon ein cooler Verein. Man muss ja auch dazu sagen, ist auch, lass mich nochmal kurz in die Tabelle gucken, ja, ist der einzige Verein, das ein reiner Frauenfußballverein ist. Also wo jetzt keine Bundesliga-Mannschaft oder da sind nur Amateurherren dahinter. Das heißt, die haben natürlich auch eine ganz andere finanzielle Lage als die anderen Mannschaften und genau, für die schlägt so ein bisschen mein Herz.
Ist denn so, dass bei, also schöne Geschichte, ist denn so, dass bei anderen Vereinen, die noch an eine Männerabteilung angebunden sind, so Leverkusen, Leipzig, dass es finanziell da ein bisschen unbekümmerter ist, weil theoretisch, jo, die Männer machen genug Geld, hier könnt ihr ein bisschen was abknapsen, holt euch mal eine geile Spielerin.
Ja, voll. Also natürlich wird denen da nicht einfach irgendwie Geld drüber geschoben und dann investieren die da, sonst würden natürlich auch Bayer Leverkusen ganz anders noch dastehen. Aber ist natürlich schon so, wenn man das jetzt mit SGS Essen vergleicht, dass die da ganz, ganz andere Voraussetzungen haben, das muss man schon sagen. Alleine auch vom Umfeld oder halt auch von den Trainingsplätzen und so. Das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer als jetzt bei der SGS Essen.
Ja, verständlich. Wenn du dir ein Trikot holen müsstest von der Spielerin, wer wär's denn von SGS Essen? Hast du eine Lieblingsspielerin?
Mittlerweile Beke Sterner.
Ja, okay, verständlich. Das ist keine Überraschung. Ich dachte, jetzt kommt vielleicht irgendeine andere Geschichte noch.
Nee.
Was, Was ist eigentlich mit Turbine Potsdam passiert? Die waren noch so, die waren nicht mal so die Hochburg vor ein paar Jahren,
ja,
in der Bundesliga?
Ja. Ja, da ist auch, auch relativ ähnlich zu SGS Essen. Da stand halt auch kein Männerverein dahinter. Die hatten eine Kooperation auch mit Hertha BSC. Allerdings hat Hertha BSC das jetzt, ich glaube, letztes Jahr dann auch beendet, weil die gesagt haben, wir wollen eine eigene Frauenfußballabteilung aufbauen, unabhängig von Turbine Potsdam. Aber es lief ja auch schon davor bei Turbine Potsdam, auch sportlich gesehen einfach nicht gut. Die hatten auch intern so mit Vorstand und so viel Probleme und viel Ungereimtheiten und dann ging sportlich immer weiter bergab und ja, jetzt sind sie in der zweiten Liga, aber man muss dazu sagen, ich glaube, sie schlagen sich gar nicht so schlecht in der zweiten Liga.
Also könnte ja wieder ein Aufstieg, war nicht früher Birgit Prinz bei Turbine Potsdam?
Nee, die war bei Eintracht Frankfurt.
Ah, wer war denn?
Aber eine Svenja Huth zum Beispiel war bei Turbine Potsdam früher.
Wild, stimmt, Birgit Prinz war bei Eintracht Frankfurt. Ja, wild, es ist... Ja, schon interessant. Gibt es denn noch andere, also gibt es irgendeinen Zweitliga-Verein, der so upcoming ist, wo so ein bisschen finanzielle Kraft drin steckt? Oder ist, glaubst du, dass die Bundesliga so und auch die Top-Mächte in Deutschland einfach auch langfristig Wolfsburg, Bayern, Frankfurt, vielleicht ja auch Hoffenheim, Essen, na, vielleicht ja auch Hoffenheim, Leverkusen heißen werden?
Also ich glaube, dass in der zweiten Liga der HSV ist, glaube ich, im Moment ganz gut dabei. Und da ist jetzt auch, dass die da mehr wieder in den Frauenfußball investieren wollen. Die, ja, könnte gut sein, dass sie jetzt aufsteigen. Ob die dann oben in der ersten Liga mitspielen, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber da könnte auf jeden Fall was kommen, weil da auch finanziell ein bisschen mehr drauf geachtet wird auf die Frauen. Und ansonsten, das ist jetzt noch in weiter Ferne, aber Borussia Dortmund ist ja auch ganz eifrig dabei, eine Frauenfußballabteilung aufzubauen, beziehungsweise die ist ja schon aufgebaut, aber die haben ja von ganz unten auch angefangen in der Kreisliga und wollen sich jetzt immer weiter hocharbeiten. Ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, wollen die in 5 Jahren in der Bundesliga sein. Da bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher.
Also und ich glaube, bedeutet auch bei den Frauen, dass es ist genauso wie bei den Männern, wenn du einen neuen Verein gründest, musst du auch ganz unten anfangen, theoretisch.
Musst du nicht. Du kannst dich theoretisch auch einkaufen. Du kannst einen anderen Verein quasi kaufen. Zum Beispiel, oder Eintracht Frankfurt. Die haben ja auch, der erste FFC Frankfurt ist dann ja in die Eintracht Frankfurt quasi übergegangen.
Ah, okay.
Und die haben dann ja auch quasi einfach die Frauenabteilung oder den Verein 1. FFC Frankfurt übernommen. Das wäre für Borussia Dortmund auch eine Möglichkeit gewesen, aber die haben gesagt, nee, wir wollen quasi unsere eigene Abteilung gründen und von ganz unten anfangen.
Okay.
Und wenn die dann erstmal in der ersten Liga sind, ich glaube schon, also die haben auch auf jeden Fall das Ziel, da oben natürlich mitzuspielen und auch Champions League zu spielen. Also, und die werden da auch, ich meine, die haben ja auch genug Geld, um da ordentlich zu investieren.
Ja, verständlich.
Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen? Die App TK Coach unterstützt Sie dabei. Mit kurzen Übungen für die bewegte Pause oder den 8-Minuten-Workouts mit Olympiasieger Fabian Hambüchen. Finden Sie Ihre innere Mitte dank einer Runde Anti-Stress-Yoga oder mit vielen kurzen Atem- und Entspannungsübungen. Das alles und noch viel mehr in der App TK Coach. Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos.
Ich habe irgendeine Frage noch im Kopf, die ich loswerden wollen würde.
Sorry, ich habe zu lange geredet.
Ja, nee, ich habe gerade Tabelle 2 Liga gegoogelt. Ah, doch, das wollte ich fragen. Ist nicht jeder Bundesliga-Verein dazu verpflichtet, auch eine Frauenmannschaft zu haben und muss Strafe zahlen, wenn sie es nicht haben?
Ich glaube, mittlerweile gibt es da irgendeine Regelung. Also da fragst du jetzt tatsächlich was. Das ist ein guter Punkt. Aber ich glaube, du hast recht. Ich meine, da gibt es irgendeine Regelung.
Ja, weil ich denke immer, also Lautern, ich bin Lautern-Fan, weißt du ja auch, hat ja keine Frauenmannschaft. Und ich denke mir immer, ihr müsst doch eigentlich, und ich tippe mal, dass die auch Strafe zahlen müssen deswegen.
Ja, aber kann es sein, dass das erst irgendwie ab erster Liga gilt oder so? Oder meinst du zweite auch?
Das weiß
auch?
Ich nicht. Das kann auch sein. Ja, das kann auch sein. Da haben wir vielleicht Glück, dass wir noch nicht in Liga 1 sind. Gut. Aline, schön. Das war's von dir. Jetzt ist es meine Aufgabe, weil wir gedacht haben, ey, Janni, vielleicht lernst du auch was hier durch den Podcast. Ich soll eine 11 aufstellen für die Rückrunde. Weil, Leute, das wird nicht der einzige Podcast gewesen sein zur Frauen-Bundesliga. Wir werden Anfang Januar und die Winterpause dauert ja ein bisschen länger bei den Frauen. Ich glaube, letztes Januarwochenende, 28. Januar, wird wieder gezockt bei euch. In der Frauenbundesliga, ist ja schon bei euch, ganz schlimm. In der Frauenbully. Und wir haben uns überlegt, wir machen Anfang, Mitte Januar nochmal eine Episode, wo wir einen Ausblick geben, wo wir wirklich auch wirklich so ein bisschen detaillierter, ein bisschen nerdiger reingehen. Und ich hoffe, ich habe mich dann auch ein bisschen mehr reingefuchst in das Ganze. Trotzdem, als so einen kleinen Teaser soll ich oder sollte ich, die steht schon, die Elf, eine Elf aufstellen, wo ich denke, die Elf könnten eventuell die besten Punkterinnen sein in der Rückrunde. Und ich lese einfach mal vor und Aileen, das Einzige, was du machen müsstest, ist jetzt einfach mal sagen, Janni, gar keine Ahnung oder jo, würde ich mitgehen. In der Kiste, Tufekovic, Hoffenheim. Komplett Numbers basiert, weil sie den besten Punkteschnitt hat in Relation zum Marktwert. Also 106er Punkteschnitt, alles über 100, normal über 20 Mio. Und das wäre für mich eine, die sich dann durchsetzt.
Ja, soll ich schon direkt kommentieren?
Ja, gerne Kommentar kurz.
Ja, gehe ich mit. Gute, solide Wahl. War jetzt zwischenzeitlich mal kurz verletzt und seitdem dann keine grünen Balken mehr. Aber ich denke, die wird auch in der Rückrunde beziehungsweise in der zweiten Hälfte dann wieder voll gut dabei sein.
Okay, dann habe ich mich für Marina Hering entschieden, weil die zuletzt fünfmal in der Startelf stand und auch in einigen Kategorien aufgetaucht ist, so was, was Kopfball-Klärungsaktionen defensiv angeht. Und ich habe jetzt vorhin, ich wusste natürlich nicht, dass du gesagt hast, okay, vielleicht kann auch Jansen IV spielen und Hering gar nicht so sicher gesetzt. Würdest du sagen, zu risky oder kann man das riskieren, weil die Upside zu groß ist bei ihr? Also, weil Rohpunkte technisch ist sie ja enorm in den sechs Einsätzen, in sechs Startelf-Einsätzen bis jetzt.
Boah, ich würde mich da echt schwer tun mit ihr. Also, ich mag die richtig gerne, auch so als Mensch, aber die hat halt echt immer mit Verletzungen zu kämpfen und ich glaube nicht, dass die Rückrunde komplett auch fit durchhält. Also, nee, das wäre mir ein bisschen zu risky.
Okay, dann habe ich mich für die Tochter vom Vigos entschieden. Oder von Vigo.
Ja, auf jeden Fall solide Wahl. Die wird auch, die spielt halt auch jedes Spiel. Die hat letzte Saison nicht eine Minute, glaube ich, verpasst in der Bundesliga. Die hat komplett durchgespielt. Ja, damit kannst du nicht viel falsch machen.
Okay, so gut. Und dann Tainara, weil du mir gesagt hast, Aileen, dass sie Eriksen vertreten wird und Eriksen auch länger raus ist.
Ja, genau. Eriksen hat sich den Fuß gebrochen vor letzten Spieltag. Und Tainara wird dafür reinkommen, aber ich sehe bei Tainara eigentlich nicht so eine große Upside. Also da würde ich tatsächlich...
Was?
Nee, also wirklich, guck mal, da ist er noch... Nee, da würde ich in der Abwehr jemand anderes nehmen.
Aber also für 5,8 Millionen, nenn mir eine bessere Spielerin, die dir durchschnittlich, wenn Startelf, einen 110er hinsetzt.
Ja gut, die hat natürlich jetzt Glück, dass der oder du hast Glück, dass der Marktwert von ihr jetzt noch so niedrig ist, weil die ja jetzt nur ein Spiel erstmal gestartet ist. Gut, mit dem Blick ist es natürlich ein Schnäppchen, da hast du natürlich recht.
Ja, ah, okay, aber wenn wir, klar, wenn wir dahin gehen zu sagen, wird sie die Top-Punkterin oder gehört sie die Top-3-Punkterin in der Abwehr, dann nee. Wahrscheinlich nicht. Dann würden wir vielleicht eher auf Naschenweng oder Jansen vielleicht sogar gehen.
Ja, safe. Wenn das Budget das noch hergibt, ja.
Jo. Okay, ich habe mich übrigens für 361 entschieden, weil es zu viele gut rohpunktende Mittelfeldspielerinnen gibt.
Mhm.
Im Mittelfeld habe ich mich entschieden für Jule Brandt, weil ich denke, dass sie einfach Pech hat. So, vielleicht will ich einfach nur, dass sie Pech hat. Oder will ich mir einreden, dass sie Pech hat momentan. Weil ich habe so das Gefühl, Jule Brandt ist eine der talentiertesten Spielerinnen Deutschlands.
Ja.
Und was Tilly auch schon erzählt hat, was sie mit dem Ball machen kann. Weil er war letztens im Stadion hat gesagt, Jule Brandt, so heftig geile Ansätze. Und ich hoffe, irgendwann ist so Flo Niederlechner, wenn irgendwann die Ketchupflasche anfängt zu laufen, dann kommt alles raus. Und dann habe ich das Gefühl, dass bei Jule Brandt der Fall sein wird in der Rückrunde. Und ich will sie, ich habe FOMO. Ich will sie nicht genannt haben, wenn es passiert. Nicht genannt haben, wenn es passiert, so rum.
Okay, ja, das ist ein guter Punkt. Die hat ja auch, glaube ich, letztes Jahr irgendwie den Golden Girl Ball da gewonnen, ne? Den hier auch Petri oder Gavi gewonnen hat. Also die ist auf jeden Fall, wie du schon sagst, super talentiert, auch technisch unglaublich gut. Ja, ich sehe deinen Punkt, dass du glaubst, es ist jetzt in der Rückrunde, dass sie da zündet, aber wäre mir auch ein bisschen zu risky.
Okay.
Aber ich verstehe deine Argumentation.
Dann nehmen wir zwei sichere, Georgia Stanway und Barbara Dunst. Macht man, glaube ich, also da sind wir uns beide einig, oder machen wir gar nichts falsch mit. Da wäre man fast doof, wenn man die nicht mit reinnehmen würde.
Die können wir kommentarlos so stehen lassen.
Ja. Dann finde ich auch Oberdorf, weil, also Hinrunde täuscht vielleicht ein bisschen, weil sie einfach erst 4 Startelf-Einsätze hatte und so oft angeschlagen war. Wenn fit, ist sie für mich eigentlich, also ist die dritte in dem Bunde. So Dunst, Stanway, Oberdorf sind dann eigentlich so die Top 3, no doubt.
Ja. Also wie du schon, ja, ich weiß nicht. Also ich finde, dafür gibt es halt auch noch andere gute, die auch dann, Ja, obwohl die hat auch schon 3 Tore gemacht, ne? Schon echt stark. Ja, können wir so stehen lassen.
Ja, und vor allem, die punktet aber so heftig gut roh auf.
Ja,
und
die ist eine krasse
Rohpunkte. Sucht so oft den Weg aus der Distanz, was ja auch in der Frauenbundesliga oftmals zum Erfolg führt.
Mhm. Ja. Ja, wenn man dafür im Budget noch Platz hat, dann kann man die auf jeden Fall mal einpacken.
Dann habe ich mich noch für Marie Müller entschieden, weil die auch eine ist, die, jetzt, die hat eine Kiste, einen Assist erst, aber die punktet immer, die macht ja gefühlt immer 80 Punkte.
Ja.
Und ich mache so ein bisschen teamabhängig. Sollte Freiburg besser performen als in der Hinrunde, ist vielleicht Marie Müller eine, die da so Top 10 vielleicht erreichen könnte, rückrundentechnisch.
Aber hast du so viel Hoffnung in Freiburg? Glaubst du, dass sie in der Rückrunde besser performen?
Ey, Aline, bin ich ganz ehrlich, kann ich nicht einschätzen.
Okay, ja, würde ich nämlich nicht glauben. Und okay. Waren das jetzt schon deine 6 Mittelfeldspielerin?
Nee, es ist noch Lürsen habe ich drin.
Okay.
Und momentan auch noch Hauseke, aber ich sag dir, beide eher aus Sympathie, als dass da jetzt, weil, also 89er, 85er Punkteschnitt, obwohl die ab und zu so Ausraster drin haben, es ist halt so, die sind halt teilweise nicht, die sind nicht konstant einfach. Also
ja.
Du musst auf Explosionen gehen und das mache ich eigentlich nicht gerne.
Mhm. Und bei Hauseke habe ich immer ein bisschen Schiss, die kassiert halt auch gerne mal eine gelbe Karte, dass er direkt wieder irgendwie Punkte drin.
Ja, sonst. Also Williams dort hier vielleicht noch.
Wollte ich gerade sagen, ich vermisse so ein bisschen irgendwie eine Leverkusenerin.
Ja, also klar, Devils, wenn sie fit wäre, würde ich sie aufstellen, aber sie leider verletzt. So, die habe ich auch aufgestellt. Und
ja, bei Williams dort hier muss man auch dazu sagen, wenn Leverkusen halt nicht gewinnt, dann springen da auch nicht so viele Punkte bei rum. Aber ja, wenn die gewinnen, dann ist sie halt immer top dabei.
Ja, ey, dann ich nehme Williams dort rein und nehme Hauseke raus. Also habe ich Müller, Brandt, Williams dort hier, Lürsen, Stanway, Dunst.
Ja, das liest sich doch schon mal ganz gut.
Ja, und jetzt habe ich eine Stürmerin und für mich gibt es nur eine Stürmerin. Na, eigentlich, okay, ich mache es eigentlich so. Ich nehme Lürsen raus und pack neben Preschnika, die ich vorne drin habe, packe ich noch Pajor. Weil Pajor für mich, also die hat 5 Kisten nur. So, für mich ist Wolfsburg ein Team, was so ein bisschen, also die sind Tabellenführer, glaube ich, ne?
Ja, jetzt zufällig.
Aber diesen, oh, hast du was gegen Wolfsburg?
Nein.
Ah, hat man so ein bisschen rausgehört gerade.
Ja, mit diesem glücklichen Tor da.
Ah, okay, du hast gegen was glückliche Tor was. Okay,
ja, gut. Gegen das Spiel.
Aber ich was. Also ich glaube, dass Wolfsburg auch ab und zu nochmal so ein 5-6-0 gewinnen kann. Und das war bis jetzt noch nicht der Fall in der Bundesliga.
Ja, ganz interessant. Ich habe mir nach dem Spiel, das war jetzt gegen Bremen, auch das letzte vor der Winterpause, nochmal die Interviews angehört. Und von den Wolfsburgern kam halt auch oft, ja, die Luft ist raus. Die hatten halt auch mit der Champions-League-Ausscheidung schon, bevor die Champions-League überhaupt richtig losgegangen ist, die sind ja schon vor der Gruppenphase ausgeschieden, eine herbe Enttäuschung hinnehmen müssen. Das hat wohl auch die Stimmung im Team ziemlich gedämpft. Und ja, dadurch lässt sich vielleicht auch die, ja, man kann ja nicht von einer schlechten Leistung reden. Jetzt die ersten 10 Spiele sind ja trotzdem Tabellenführer. Aber da geht noch mehr. Und ich bin mal gespannt, ob die jetzt nach der Winterpause dann wieder voll aufdrehen und jetzt vielleicht auch alle mal ein bisschen Pause brauchten. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das weitergeht.
Gibt es denn in der Frauenbundesliga genauso ein Transferfenster, das jetzt auch öffnet im Januar?
Ja, also es gibt auch im Winter ein Transferfenster, ja.
Sind denn typischerweise im Winter auch viele Transfers, die getätigt werden?
Was heißt viele? Also schon die einen oder anderen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob da viel passiert. Also mich würde es freuen, um da auch mal wieder ein bisschen frischen Wind ins ein oder andere Team zu bringen. Aber ich sehe da ehrlich gesagt nicht so viele Transfers jetzt diesen Winter.
Sind es dann eher Transfers untereinander oder wird auch viel im Ausland eingekauft? Primär Island, fällt mir so ein spontan.
Also vor allen Dingen so Wolfsburg und Bayern, viel auch außerhalb von Deutschland. Und die anderen, ja, also kann auch mal sein, dass da irgendwer so aus Frankreich von einem mittelmäßigen Club kommt oder halt auch viel aus Skandinavien, also viel auch Norwegen und Schweden, weil die sind ja auch im Frauenfußball da ganz gut dabei. Also da wird auch schon mal die eine oder andere, vor allen Dingen dann auch junge Spielerinnen, die dann auch mal vielleicht nur ausgeliehen werden oder so. Das, doch, das gibt's schon.
Okay, bin gespannt. Dann letzte Frage für heute.
Mhm.
Ich glaube, ich habe die schon mal gestellt, aber ich kann mich nicht mehr an deine Antwort erinnern. Warum ist der Frauenfußball in Island so fortschrittlich? So, was machen die anders? Oder vielleicht, also, ja, also, anders ist ja vielleicht noch nicht mal, aber so auf die Anzahl der Bewohner dieser Insel oder dieses Landes kommt ja ein unverhältnismäßig großer Anteil an Frauen- und Männerfußballprofis. Also Frauen, habe ich das Gefühl, sogar noch mehr als Männer.
Ja.
Hast du da eine Erklärung?
Nee, das hast du mich, glaube ich, wirklich tatsächlich schon mal gefragt und ich kann dir keine Erklärung liefern. Also mein einziger Guess wäre jetzt, dass sie da halt auch einfach nur so Fußball irgendwie so als Sport haben. Keine Ahnung.
Das ist der Weg raus aus den Slums.
Ja. Nee, ich glaube, die haben in Island schon ein ganz gutes Leben. Aber nee, es gibt tatsächlich im Frauenfußball sehr, sehr viele sehr gute Isländerinnen. Aber ich kann dir keine Erklärung liefern, warum das so viele da gibt.
Ja, cool. Ich erinnere mich auch, die Tochter vom Jon aus Island,
ja,
die fand ich heftig gut am Media Day. Ja, die hat die Dinger da in den Winkel geschraubt.
Ja, ja. Das, also wenn man der beim Fußball zuschaut, das ist eine richtige Augenweide. Die, ja. Ich war auch mal in Wolfsburg live beim Spiel und die hat direkt vor meiner Nase gespielt. Boah, da kannst du, da sitzt du mit offenem Mund da, wie die den Ball behandelt. Das ist, ja, einfach schön anzuschauen.
Das ist schön. Aileen, vielleicht ist ja das was du bis Januar recherchieren kannst und gibst uns dann alle im Januar mal ein Update, warum der isländische Frauenfußball so erfolgreich ist.
Das mache ich gerne, ja.
Schön, denn im Januar gibt es dann die Episode mit was passiert in der Rückrunde? Aileens Prediction, ihr habt meine Elf jetzt gesehen oder gehört. Aileen hat ja schon ein bisschen Feedback gegeben, bin mal gespannt, wen du reinzaubern wirst und vielleicht bis dahin ja auch ein, zwei Neuzugänge. Mal gespannt, was noch passiert in der Frauenbundesliga.
Ja, da schauen wir mal, was uns erwartet.
Ich kann auf jeden Fall sagen, ich glaube, du hast deine Jungfernfahrt hier im Podcast echt gut gemeistert.
Dankeschön. Hat mir auch richtig Spaß gemacht.
Das ist schön. Wir werden ja auf jeden Fall noch im Januar nochmal eine weitere Episode haben. Und wenn die Leute da draußen das gefühlt haben, dann schreibt uns gerne mal auf Discord. Wir haben auf unserem Discord-Channel, oder ihr könnt auch gerne auf Instagram einfach eine DM schreiben an uns. Wir haben auf Discord aber auch einen Channel eingerichtet, wo ihr gerne zur Frauenbundesliga was schreiben könnt. Und uns interessiert natürlich, hättet ihr theoretisch Bock auf einen Frauenbundesliga-Podcast. Es ist nicht so, dass wir wöchentlich einen Frauenbundesliga-Podcast planen momentan, aber theoretisch haben wir gesagt, ey, wir probieren einfach mal zwei Folgen zu machen und schauen mal, was rauskommt und wie die Leute das vor allem auch annehmen. Was mich aber primär interessieren würde, wenn du jetzt ein Hörer warst, der den Podcast eigentlich nur gehört hat, weil er nichts Besseres zu tun hat oder weil er gerade schreibende Family hat und am 25. irgendwie seine Zeit rumbekommen muss, gib uns gerne mal Feedback, ob du durch den Podcast vielleicht ein bisschen Interesse an der Frauenbundesliga hast oder ob es, also das auch ganz ehrlich, ob du den Podcast also gar nicht gefühlt hast oder auch gerne Verbesserungsvorschläge. Also wir sind um jeden Feedback sind wir froh, um jedes Feedback. Fertig, Aileen.
Genau.
Feierabend. Ja. Jetzt können wir uns visuell am 25. wieder schöner Essenstisch setzen.
Ja, da freuen wir uns alle drauf, oder?
Genau, jetzt haben wir 1:10 haben wir nicht gegessen, jetzt geht es wieder richtig rund.
Jo.
Sehr schön.
Sehr
Aileen,
schön.
Danke dir und dann wünsche ich dir einen guten Rutsch.
Ja, danke dir auch und genau, guten Rutsch. Wir hören uns bald wieder.
Richtig. Tschüss.
Ciao.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.